Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn im Kontrafunk. Und diesmal bin ich selber auf Reise gegangen und habe einen Reisenden und einen Reisebegleiter besucht. Und er hat mich geführt durch seine verschiedenen Räumlichkeiten mit verschiedenen Büchern. Es ist wirklich eine Reise wert. Ich bin zuerst nach Wittenberg gefahren und da hat er mich abgeholt. Herr Friedhelm Reiß, den ich jetzt zunächst mal ganz herzlich begrüße. Guten Tag. Also nachträglich jetzt nochmal guten Tag. Ja. Ich habe schon einiges gesehen hier von den vielen Büchern, von den vielen Bildern. Und die Bücher haben auch alle einen Bezug zu den Büchern, die Sie selber schreiben. Vielleicht kennt man sie schon, wenn man mal in Berlin das Glück hatte, eine Stadtführung der besonderen Art zu machen, die sich Berliner Flair nannte. Ja, wann gab es sie denn?
Ich habe 2007 angefangen.
Ja.
Ich war damals in der depressiven Phase durch die Haft der DDR.
Ah, das wollen wir gleich mal erzählen. 2007 gab es diese tollen Stadtführung. Ich sage jetzt mal tolle Stadtführung, unter dem Titel Berlin Flair. Und die waren noch mit einer Rikscha.
Mit einer Rikscha, genau.
Ja, das ist doch was.
Genau. Und das Erste, was ich festgestellt habe, dass die meisten Berliner wenig von ihrer Stadt wussten. Ich selber auch. Was habe ich gemacht? Ich habe dann irgendwann Bücher, lese viel. Aber irgendwann merkte ich ja, in den neuen Büchern ist einfach nichts, was eigentlich die Seele der Stadt zeigt. Und dann habe ich irgendwann auf einer Antiquariatsmesse zwei Bücher, alte Berlin-Bücher von 1880. Und da tauchte ich plötzlich ein und da habe ich die ganzen Bilder und Geschichten vom alten Berlin. Und dann ging die Reise los und daraus ist praktisch ein Buch geworden. Denn der Hintergrund, wenn man mit mir eine Stadtführung gemacht hat, eine Stunde, hat der Kunde so viel erfahren, dass er sich das nicht merken konnte. Und da ist dann entstanden, da ich das halt überlegt, jetzt machst du erste Zeitung und die kam so gut an und dann kam da hinterher 800 Jahre Berlin. Und das ist ein Bestseller geworden.
Ja, deswegen wollte ich damit anfangen. Ich wollte damit anfangen, weil ich dachte, ja, vielleicht kennt einer so eine Führung und vielleicht kennt einer diesen Bestseller. Der heißt nämlich
Berlin, 800 Jahre Geschichte.
800 Jahre Geschichte, ja. Die meisten denken ja, die Berliner Geschichte ist relativ kurz. In gewisser Weise stimmt das auch. Die Universität ist ja nicht die älteste Universität zum Beispiel. Und sehr stark ist natürlich Berlin durch jüngere Geschichte geprägt worden. Aber dennoch, 800 Jahre ist ein ziemlicher Zeitraum. Bevor es nun dazu kam, dass wir jetzt eine Reise mit dieser Reiseführung in die Vergangenheit unternehmen konnten, eine Reise durch Zeit und Raum, ist dem etwas vorausgegangen. Sie haben es vorhin schon angedeutet, dass es eine Depression gab, die durch das Radfahren etwas kuriert wurde. Ja. Aber wie kam es zu dieser Depression?
Ja, ich bin dann DDR groß geworden und sozialisiert worden. Und irgendwo kam ich nicht zurecht, dass die Partei immer recht hat, diese Ideologisierung, der Staat ist alles Marxismus, Kommunismus, keine freie Rede und so weiter.
Ja, das heißt, wenn man damit nicht zurechtkommt, dann muss man schon ein gewisses Alter erreicht haben. Wann fing das an, Ihre kritische Sicht?
Eigentlich schon in der Jugend, in der Berufsschule als Beispiel. Das war die Zeit Anfang der 60er, wo die Beatles, Stones damals ihre Musik hatten. Wir haben das natürlich gehört, obwohl das für uns verboten war. Wir mussten ja in der 10. Klasse unterschreiben, dass wir kein Westfernsehen sehen, kein Westrundfunk, keine Westzeitung lesen und so weiter.
Ah.
Haben wir trotzdem gemacht. Und das war eine Musik, wer so ein Fan von irgendjemand ist, der merkte, die Musik der Beatles, der Stones, das war so, als wenn man plötzlich ein Geschmäckle hat, so könnte sich freies Leben, freies Denken anfühlen. Mhm. Das war so etwas, Jeans war verböhnt, lange Haare waren verböhnt.
Okay. Und der nicht mehr so kleine, schon heranwachsende Friedhelm wurde dann langsam jemand, der in Opposition ging.
Noch nicht so ganz mutig, weil das war alles schwierig. Denn die Leute, die zu mutig waren, die hat man ja in Jugendwerkhöfe gesteckt und so weiter. Aber ich hatte dann anderthalb Jahre Armee auch gemerkt, von wegen, das ist alles von wegen Frieden, das ist ja alles Laber. Wir haben ja in der Schule lernen müssen, dass der Sozialismus, Kommunismus die höchste Stufe der Menschheit ist. Der Kapitalismus
zum Weltfrieden führt.
Und zum Weltfrieden führt, das kommt noch dazu. Aber das war mir nicht alles einleuchtend, weil du durftest keine Fragen stellen, nichts fragen. So, und das war für mich alles nichts. Wenn ich keine Fragen stellen darf, da hat irgendwas protestiert bei mir. Und dann kommt natürlich so diese Sicht, das, was sie erzählen, es war überall Mangelware, aber was sie erzählt haben, es lebe der Arbeiter und Bauernstaat, wir werden den Kapitalismus überholen, ohne einzuholen, wir schaffen das und alles diese Sprüche waren alles nur hohl.
Und war damals schon der Wunsch vorhanden zu reisen, nach innen zu reisen, um Bücher zu lesen oder Reisebücher zu lesen oder vielleicht sogar die Flucht zu wagen?
Eigentlich weniger. Ich wollte eigentlich nur raus aus diesem Land.
Also nicht irgendwo hin, sondern nur irgendwo von weg.
Erstmal raus aus diesem Chaos, weil du konntest dich nicht selbstständig machen. Ich hatte in Wittenberg-Lutherstadt das Glück gehabt, eine Wohnung zu haben, die 2,45 Meter breit, 4,35 Meter lang war. Toilette, Treppe hoch, in den Keller Wasser holen. Und da war ich glücklich, die Zuzugsgenehmigung vom Land in die Stadt zu bekommen. So, und vom Wohnungs war ja alles Mangel. Mhm. Als ich deine Frau kennenlernte, wo ich dachte, mit der möchtest du Familie, Kinder doch nicht im Land, wo du eine Marionette bist. Du konntest dich nicht selbstständig machen, du konntest nicht lesen, was du wolltest. Ja, du konntest dich irgendwo in die nächste Stadt ziehen. Beruf war ziemlich eingeschränkt, du konntest dich nicht selbstständig machen, das ging alles nicht. Mhm. Und so war der Zufall, ich lernte hier jemanden kennen, der verkaufte mir seinen Westberliner Reisepass und dann dachte ich, das ist der Strohhalm. Und wollte mal nach Prag fahren, mich mit jemandem beraten, um das Passbild auszutauschen von diesem Reisepass. Und dann als Westberliner durch Österreich. So war mein Plan. Denn die grüne Grenze, da haben sie die Leute ja abgeschossen, sind Jahrhunderte dadurch umgekommen. Ich dachte, gehst den sicheren Weg mit dem Pass und ausgerechnet.
Ja, aber jemand, der so einen Pass verkauft, den trifft man ja auch nicht überall in Wittenberg.
Zufall.
Das war Zufall.
Einfach auf der Transitstelle. Ich habe jemanden angesprochen, der hat 4000 D-Mark gekriegt, hat mir den Pass gegeben, das war's.
D-Mark?
Also DDR-Mark.
Also so viel Geld hatte man bei.
Ich hatte zufällig da so viel bei und das war eigentlich für mich wie ein Strohhalm. Endlich hast du so ein kleines Licht am Ende des Tunnels, das rauskamst. Aha. Aber wie ich das machen wollte, da wollte ich nach Prag fahren, mich mit jemandem treffen und ausgerechnet am 21. April 1973, morgens 8 Uhr am Grenzwerk, kontrollierte er mich. Ich hatte den Pass nicht gut versteckt, fand er noch Westgeld, das hätte ich auch nicht haben dürfen. Am späten Nachmittag kamen Handschellen. Und dann ein Jahr.
Ach, das kam gar nicht dazu, dass das Bild ausgewechselt wurde.
Ich kam gar nicht dazu. Es war alles noch original. Ich wollte mich erst mit jemand beraten. In Prag hatte ich einen Termin mit jemand.
Und da war jetzt die Vorbereitung für die Flucht nicht gut genug? Nicht konspirativ genug?
Klar.
Beim Grenzübertritt in die Tschechoslowakei wurde die verbotene Ware gefunden.
Und dann muss man natürlich noch wissen, dass die Staatssicherheit ja ab den 60er Jahren, also die SED, die Sozialistische Einheitspartei hat, die wollte ja als Staat international anerkannt werden und körperliche Gewalt an Gefangene, das machte sich nicht gut. Was haben sie gemacht? Sie haben die Vernehmer in Berlin im Hohen Schönhausen, gab es alleine 4000 davon, die wurden ausgebildet, also alle, es gab ja 17 Untersuchungshaft anscheinend, die wurden alle ausgebildet in operative Psychologie, also Psychoterror, wie Menschen zu brechen, dass sie so schnell wie möglich alles erzählen und berichten, was sie über andere wussten. So. Und da sind wir schon bei der Bildung, die da seinen Anfang hat, die ich nicht hatte. Ich bin auf dem Land groß geworden. Keine Eltern, über Politik wurde nie gesprochen. In diesen Untersuchungshaft, jede Person hat ja ein Persönlichkeitsprofil und nach dem Positiven und Negativen haben die den Vernehmertyp, die Vernehmertechnik und die Vernehmermethoden ausgewählt, um ihn zu brechen. Und ich hatte keine Bildung, ich hatte keine Religion, ich hatte nichts.
Eben, sie hätten ja gar keinen verraten können. Ja. Sie waren ja nicht in der Gruppe.
Genau.
Gab es Mitwisser? Überhaupt?
Es gab einen, aber den haben sie nicht nachgefragt. Aber Ende vom Lied, dieser Psychoterror hat so viel Wirkung gehabt, dass ich praktisch letztendlich, also das jetzt kurz nach ein Jahr Untersuchungshaft, anderthalb Jahr Brandenburg-Zuchthaus, 1975 dann nach zweieinhalb Jahren schwer depressiv mit posttraumatischen Belastungsstörungen in den Westen gekommen bin. In 75er, die Medizin wusste nicht, was posttraumatische Belastungsstörung ist.
Also man wurde nicht freigekauft, sondern man wurde abgeschoben, weil man keinen Kranken behandeln wollte.
Das war Freikauf damals.
Es war Freikauf?
Anfang der 60er Jahre ging das schon los. In den 70er Jahren hat man zwischen 10.000 bis 90.000 bezahlt. Ab 1977 hat man pro Person etwas mehr als 95.000 bezahlt. Pro Gefangener. Als die Mauer fiel, hatte die Bundesrepublik 3,4 Milliarden D-Mark für modernen Menschenhandel im Namen der Humanität bezahlt.
Und einer von denen war Friedhelm Reiß.
Einer war ich dann 1975 dabei.
Mhm. Ging dann also in den Westen, um da ein Sanatorium zu finden.
Ich wusste ja noch gar nicht, dass ich depressiv bin. Also ich wusste zwar, dass ich depressiv bin, aber diese Traumageschichte, was das macht, heute weiß ich das, heute kann ich darüber reden. Aber damals, die Mediziner wussten nicht. Das ist halt erst als die Vietnam-Veteranen irreparable Reaktionszeit hat man das Amerika erforscht. Und seitdem weiß man, was posttraumatische Belastung ist. Heute kann man die ganz gut heilen, die kurz sind.
Aha.
Aber 1975, ich habe dann erst in den 2000er Jahren, habe ich dann einen Haftschadenantrag gestellt und habe nach 8,5 Jahren dann 40% Haftschaden anerkannt. Aber der Gutachter sagte, Therapie wäre angeraten, aber nach 35 oder über 30 Jahren hat das keinen Wert mehr. Und damit muss ich heute leben. Ich habe heute noch diese Traumageschichte über bestimmte Dinge kann ich heute noch nicht reden.
Gut, dann reden wir auch nicht darüber, sondern darüber, wie es weiterging im Westen.
Ja.
Da führten die Wege dann sogar nach Tübingen.
Ja, für Tübingen, ihre Heimat. Also
naja, da habe ich selber gelebt lange Zeit. Ja. Also ja. Wir haben wirklich was gemeinsam. Wir haben eine Zeit lang gemeinsam in Tübingen gelebt und hätten uns auf der Straße treffen können.
Wahrscheinlich
haben wir das auch gemacht, ohne voneinander zu wissen.
Du saßt beim Federweißen.
Mhm, ja.
Ich habe dann in Berlin, ich bin nach Berlin gelandet und habe dann aber nach anderthalb, zwei Jahren wie so ein Koller gekriegt, so diese Traumatisierung. Ich war ständig an der Mauer, ich bin fast zurückgewandt. Ich war so schwer depressiv, man wollte mich in eine Nervenklinik packen, aber da hat ein Haftkamerad gesagt, das machst du nicht, du kommst runter an den Schwarzwald. Ah. Und das hat mir letztendlich da gut getan und habe dann mehr oder weniger anderthalb Jahre dort gelebt und habe dort Tübingen kennengelernt. Es ist ein langer Weg, bis ich dann mitgekriegt habe, warum die Stasi mir so schaden konnte. Das habe ich erst letztendlich, als ich 2004 das erste Mal auf den Jakobsweg gegangen bin, da fing eigentlich meine Heilung an.
Darauf wollte ich jetzt hinauskommen. Jetzt kommt nämlich schon die nächste Reise, die führt über den Jakobsweg. Aber bis jetzt hat sich schon mal eine Zwischenfrage aufgedrängt.
Ja.
Wenn man jetzt hier so hinkommt, so wie ich hier hingekommen bin, man sieht die vielen Bücher, man sieht die vielen Bilder, man unterhält sich so locker über die ganzen Bildungsgüter, die damit verbunden sind, dann drängt sich doch die Frage auf, wo haben Sie denn studiert?
Ich habe nicht.
Wie lange haben Sie denn forschen müssen, um das alles zu lesen, was hier steht? Wann haben Sie das denn alles gelesen?
Also eigentlich weiß ich heute, dass meine Ausbildung eigentlich die 2,5 Jahre Stasihaft waren. Die haben mir bewusst gemacht, das Erste, wo ich mich daran erinnern kann, da als ich im Roten Ochsenhalle im Arrest war, man war ja nicht nur Gefangene, die hat mich in Arrest gesteckt,
ja.
Im Keller, auf Holz schlafen, keine Heizung und halbe Essensration. Und da merkte ich, mein Kopf hat ja ständig gearbeitet, ich wusste, es gibt Amnesty International und aus welchem Grund auch immer spuckte bei mir im Kopf, wenn jetzt die Tür aufgehen würde, weil Amnesty International praktisch das kontrollieren wollte, fragen Sie mich nicht, wieso ich auf diese Idee kam, was ich da sofort in zwei, drei Sätzen sagen würde. Und da merkte ich eigentlich, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Ich wusste zwar, ich bin politischer Gefangener.
Ach, Sie hatten sich vorgestellt, es käme ein Verhör, ein Befreier.
So jener von Amnesty International, die international die Gefangenen, politische Gefangene helfen. Und so ist das ist mir da in der Zeit, wenn du da so bist ja da auf einer, total weg, kommst ja gar nicht mehr raus in dieser Zeit. Das war so das. Und aber später habe ich natürlich eins, ich habe das Glück, nach einem halben Jahr habe ich Leseerlaubnis bekommen und habe dann auch gelesen.
Darauf wollte ich hinaus, ja. Nach einem halben Jahr Leseerlaubnis.
Lese- und Schreiberlaubnis. Die haben richtig Psychoterror gemacht.
Mhm.
Darüber kann ich jetzt gar nicht reden.
Okay.
Da kann man mein Buch kaufen. Jedenfalls, um das mal vorab zu greifen, ich habe später mehrere Leute kennengelernt, die auch inhaftiert waren. Die haben nicht so einen Psychoschaden wie ich erlitten. Der eine war in der DDR, war Marxist, der hatte seinen Glauben. Es gab Zeugen Jehovas, die haben sie eingesperrt, weil die ja keinen Armeedienst machen wollten. Die hatten ihren Glauben, das stärkt das. Und ich habe jemanden kennengelernt, der ist so im Frauengefängnis 1952 in Hohenegg geboren, weil seine Mutter sich mit einem russischen Offizier angefreundet hatte. Und der hatte später Theologie studiert und sich mit der ganzen Geschichte, Menschenrechte, Französische Revolution, Völkerrecht und so weiter, der kannte das alles.
Mhm.
Und der hatte Argumente, der konnte mit seinem Vernehmen argumentieren und ich hatte nichts. Ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, keine Eltern, mein Vater, konnte niemand Fragen stellen. Und das war eigentlich so der Weg, der rote Faden, dass ich irgendwann gesagt habe, als ich dann merkte mit Deutschland, die erzählen ja einen Schmarrn und ich habe ganz andere Lebenserfahrungen. Ich wollte nie wieder zulassen, dass mir irgendjemand was erzählt, sondern mal der mir keine Antworten gibt, wenn ich was frage. Sprich Corona, darfst du ja nichts fragen. Da habe ich angefangen, mich hier so reinzutiefen, also immer tiefer.
Aber was waren denn da für Bücher? Gab es diese Bücher im Gefängnis? Gab es da Aristoteles?
Aristoteles nicht, aber Schiller.
Cicero?
Cicero auch nicht, Schiller gab es. Goethe gab es.
Goethe gab es?
Ja.
Und was war der Einstieg?
Und ich habe zum Beispiel gerade auch Schiller, das ist eigentlich, wo ich gemerkt habe, auch im Nachhinein, welche Kraft Literatur hat. Schiller, Don Carlos, ja, der lässt da den Vater sprechen mit dir, weil der Sohn also wegreisen wollte, verlerne zu bedürfen, was man dir verwehren kann.
Mhm.
Das war die Kraft voll. Und das habe ich später, als ich nach einem Jahr Untersuchungshaft dann nach Brandenburg kam und der Stasi-Offizier mich: Wie denken Sie sich das jetzt, Strafgefangener? Wie wollen Sie Ihre Strafe verbüßen? Ich sage: Sie haben mich zu 3,5 Jahren verurteilt. Sie haben Macht über meinen Körper, was ich nicht gesagt habe. Sie haben keine Macht über mein Denken. Ich werde 100% arbeiten, mehr nicht, auf jede Vergünstigung verzichten und ansonsten alles tun, um dieses Land zu verlassen. Und dieses auf jede Vergünstigung verzichten, verlerne zu bedürfen, was man dir verwehren kann. Das war Schiller seine Worte. Damit war ich nicht erpressbar. Du konntest ins Kino, Einkaufen und alles, was da möglich war, habe ich auf alles verzichtet.
Aha.
Er hat natürlich da rumgeplägt: Sie wollen in den Kapitalismus, in die niedere Gesellschaft sich zurückentwickeln, da können wir sie abschießen wie einen räudigen Hund. Werde ich nie vergessen. Und sowas prägt natürlich, dass du eigentlich nichts bist.
So wurde das also unfreiwilligerweise zu der Universität, zu der Akademie.
Genau.
Und es war Schiller, der war der Erste.
Das war Schiller. Und als nächstes Schiller, Maria Stuart: Man kann mich niedrig behandeln, aber nicht erniedrigen. Das hat mir auch so Kraft gegeben, wenn du da in Einzelhaft bist. Ich war ja insgesamt etwa 30 Wochen Einzelhaft. Das sind so Dinge, wo du plötzlich Kraft kriegst. Und das ist mir heute so, dass ich merke, diese ganzen Bücher geben mir Kraft. Mhm. Ja, ich lese hier immer wieder, ob das jetzt Kant ist oder Cicero, zum Beispiel Krieg. Der schlechteste Friedensvertrag ist besser als der gerechteste Krieg. Das hat ein Mensch vor 200 Jahren gesagt. Ja.
Ja, und er hat ja auch den Frieden als Meisterstück der Vernunft bezeichnet.
Genau. Und wenn ich jetzt irgendjemand draußen von diesen, dann gucke ich in meine Bücher. Ich habe hier alles. Mhm. Ja, und finde, da war es früher im 18., 19., und das ist meine Hauptliteratur, die ich lese. Mhm. Und da finde ich die Wahrheit. Und wir kriegen immer wieder bestätigt, dass wir Menschen seit 3000 Jahren, wo wir eigentlich Wissen haben, wir sind in allen Jahrhunderten die Gleichen, hat Voltaire gesagt.
Mhm.
Und das muss ich feststellen. Und meine Ambition ist ja zurzeit, was ich vor 3 Jahren wollte, als das Berlin-Buch lief, dachte ich, jetzt schreibst du mal über die großen Dichter und Denker. Denn Deutschland, ein Volk der Dichter und Denker, das seit 200 Jahren ist das in der Welt bekannt. Die Asiaten, die Chinesen, Japaner, die lieben unseren Goethe und Faust. Vor 4 Jahren auf dem Roten Platz in China, Carmen und Burana, haben die gespielt.
Ja, noch sind wir nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit, dass wir den Berliner Stadtführer mit seiner Rikscha kennengelernt haben. Aber zunächst mal ist er jetzt im Westen. Er hat diese unfreiwillige Akademie in der Haft erfahren. Wirklich erstaunlich. Und ich bin froh, dass es mal so ganz deutlich jemand gesagt hat, welche Kraft von Schiller ausgehen kann, ausgerechnet, den man ja in der Schule nicht so als Freund empfunden hätte. Ich weiß nicht, hatten Sie Schiller in der Schule früher gehabt? Also ich kann mich erinnern an Schiller als Schüler, dass der nicht diese Wirkung auf uns gehabt hat. Aber in dem Zusammenhang mit der ernsthaften Erfahrung im Gefängnis hat das natürlich eine ganz andere Wirkung und hat einen ganz anderen Resonanzraum. So, und jetzt, wir hatten es schon angedeutet, kam die erste Reise nach Compostela.
2004.
Ja. Wieder mal eine Reise, diesmal eine richtige Reise, also nicht nur eine Reise in Gedanken, in die Vergangenheit, sondern eine Reise auf der Erde, sozusagen mit einem Ziel. Das war eine Pilgerreise.
Ja, 2004.
Warum kam es dazu?
Ich war damals in Bad Schwalbach wegen schwerer Depression und Albträume zur Reha.
Mhm.
Und dort habe ich in Edwil, in so einer Rosenstadt, bin ich rumgelaufen und habe so eine Reisegruppe gehört, wie jemand eine Frau ihre Reiseführerin vorstellt und sie kommt gerade von Santiago Compostela aus der Pilgerreise. Ich habe mir die Frau angeguckt, die hat eine, als wenn sie über Wasser gehen könnte, so eine innere tiefe Ruhe.
So eine Ausstrahlung gehabt.
Mhm. Da muss ich hin. Habe sofort meine Therapeutin, ob sie davon was wusste, die hat mir ein Buch mitgebracht, ich gelesen. Ja, und dann habe ich natürlich Paolo Coelho gelesen.
Aha.
Das ist einer meiner Lieblinge, der Alchemist. Und der ist ja auch ein Jakobsweg, hat auch ein Buch geschrieben. Und dann bin ich im Herbst, habe alles zusammengespart, war damals Sozialhilfeempfänger, immer noch schwer depressiv. Und dann bin ich 2004 los und habe in 5 Wochen 800 Kilometer gelaufen.
Mhm.
Das war 2004. Und dort habe ich es geschafft, nach über 20 Jahren das erste Mal kleine Episoden über die Haft zu erzählen, zu wildfremden Menschen. Ich habe angefangen zu schreiben und ich habe dort etwas gemacht, was ich inzwischen gelernt habe, dieser Vernehmer, ich habe den gehasst, was er mir gemacht hat, diesen Schaden, der mir zugefügt hat, ich habe den gehasst, ich hätte wahrscheinlich versucht, ihn umzubringen. Aber in dieser ganzen Phase habe ich irgendwann erkennen müssen, Hass zerstört nur den, der hasst, niemals den Verursacher. Hass zerstört nur den, der hasst, niemals den Verursacher. Und dann habe ich irgendwann auch durch Lesen wieder Bücher, es gibt nur eine Möglichkeit und die habe ich bis heute, kennt keiner weiter, du musst den Verursacher vergeben und verzeihen. Denn Hass schädigt ja nur den, der hasst, niemals den Verursacher. Vergeben und verzeihen. Und das habe ich dann auf dem Jakobsweg praktiziert. So bin dann wirklich irgendwann angefangen und habe angefangen, darüber zu schreiben, dieses Vergeben und
Verzeihen. Okay. Ich nehme mal an, dass hier in der DDR früher, obwohl hier Wittenberg direkt in der Nähe war, keine religiöse Beeinflussung in dem Sinne stattgefunden hat.
Gar nicht.
Zu DDR-Zeiten. Es gab wahrscheinlich auch keine Kapelle im Stasi-Gefängnis. Ja. Das heißt, es war jetzt nicht nur die Begegnung mit der Literatur, das war auch die Begegnung mit dem christlichen Gedankengut.
Also ich habe in der Haft, ich war ja nicht gläubig, keinen Bezug dazu gehabt.
Ja.
Im letzten halben Jahr, nach etwa 2 Jahren, wurde ich dann nochmal verlegt, weil die hat mich wieder in Arrest gepackt, ja, und das war ganz furchtbar. Und dann kam ich in eine andere Abteilung und da waren mehr politische. Und da hatte ich das erste Mal nach fast 2 Jahren mit Menschen, politischen, mit denen du auch nochmal reden konntest. Vorher war ich so mit Langstrafern, Leute, die welche ermordet haben und alles so richtig kriminell. Das einzige Glück war da, wir hatten immer so eine Liste, 14 Tage konnten wir Bücher, die wir haben wollten, und da habe ich das Glück gehabt, 2 Gefangene, die hier nicht gelesen haben. Ich habe für den Zettel ausgefüllt, so hatte ich immer noch Bücher. Eigentlich das war mein Studium, das Aufsaugen von Dingen, das hat sich so geblieben. Mein Geschenk, das, was mir der Herrgott oder wer immer, dass ich praktisch neugierig bin bis heute und dieses lebenslanges Lernen und Wissen wollen, was hinter den Dingen ist.
Ja, aber die Pilgerfahrt war zugleich auch eine Art Therapie oder Therapieersatz.
Absolut. Ich habe angefangen zu schreiben.
Ja, es gibt auch ein Buch dazu übrigens.
Da gibt es so ein Buch, Pilgerschaft zwischen Strafanstalt und Sternfeld. Ist im Handel erhältlich. Und das beschreibt das Ganze, den Weg. Diese ganze Aufarbeitung. Und ich kann ja heute auch gar nicht mehr alles erzählen, was ich in dem Buch geschafft habe zu schreiben. Ja.
Aber es hat nicht gereicht. Es brauchte dann noch eine zweite Pilgerfahrt.
Nach 5 Wochen, 800 Kilometer, war ich wie befreit. Ich konnte schlafen. Ich war innerlich Ruhe. Aber im Mai, 3 Jahre später, kriege ich die Information, ich kann meine Stasi-Akte einbegnehmen. Und dann legt die mir Frau über 1000 Seiten vor, mit dem Hinweis, Herr Reiß, da sind ein paar schwierige Sachen. Und dann muss ich lesen, dass die Stasi, ich bin ja 75 in West-Berlin, im freien Teil gelebt, 13 Jahre in West-Berlin observiert hatte. 13 Jahre in West-Berlin observiert, nachdem ich im freien Teil war.
Ohne, dass Sie das gewusst haben?
Ohne, keine Ahnung.
Und ohne, dass Sie besonders auffällig gewesen waren?
Nicht, gar nicht.
Und wieso haben Sie denn 13 Jahre lang jemanden observiert, an dem, Entschuldigung, nichts weiter dran ist?
Ich kann ab so vielen Dingen keine Antwort, wie manisch die Stasi war, was sie für einen Aufwand betrieben. Alleine 12 IMs, informelle Mitarbeiter, hatten die auf mich angesetzt, um immer was rauszukriegen. Ja. Ein Beispiel nochmal. 1985 war ich hier zu Besuch in der DDR, gehe in die Gastwirtschaft, wo ich früher mal hier gelebt habe, gehe rein und sitzt meine Mutter mit ihren Lebenskameraden. Und der war Offizier bei der Armee in der DDR. Der hätte nur gar keinen Kontakt haben dürfen. Ich war das Ende von mir. Wir sind dann hierher gegangen und alleine dieses Treffen hat die Stasi eine streng geheime Fahndung nach mir, also vom militärischen Abschirmdienst, das ist nochmal ein Zacken schärfer. Es gab die Staatssicherheit und den militärischen Abschirmdienst. Die streng geheime Fahndung nach dem gesamten sozialistischen Ostblock, ob ich dort aktiv gewesen bin. Das hat mir so den Boden unter den Füßen weggerobt, dass ich wieder depressiv wurde, der Tinnitus.
Also ah, genau. Jetzt, das ist nämlich das der Rückfall gewesen. Also die Stasi-Akte hat gar nicht die Erleichterung gebracht, sondern im Gegenteil, es hat dann wieder eine Verschlimmerung stattgefunden.
Genau.
Und die Verbesserung, die vorher da war, durch die Therapie, die in der Pilgerreise gelegen hat, die Möglichkeit gebracht hat, darüber zu schreiben, die war jetzt wieder zunichte.
War wieder weg.
War wieder weg, ja.
Und noch schlimmer als vorher. Tinnitus ist was Grausiges. Der Tinnitus war so stark, ich wollte fast aus dem Fenster springen.
Bei meinem Vater war es, das sage ich jetzt mal zwischendurch, so, dass in dem Augenblick, als diese Stasi-Akten zugänglich waren, das war noch die Gaukbehörde,
am Anfang, ja.
da habe ich gesagt, ja, machen wir doch. Gucken wir mal nach, nicht? Und mein Vater hat auch eine Stasi-Akte gehabt. Und er hat sich dann entschlossen, er wollte es gar nicht wissen. Ich weiß nicht, kann man das verstehen?
Ja, natürlich, absolut.
Vielleicht war es sogar gut.
Haben sogar zwei Cousinen haben mich bespitzelt. Das kriegst du nicht geregelt. Das kriegst du nicht geregelt. Die wussten immer, wo ich wohne, wo ich meine Firma hatte. Telefonnummer hatten die, Transitkontrollen. Die sind, wenn ich durch, man musste ja früher durch die DDR fahren, wenn man von Ahrenfeld Berlin wollte, ein Auto praktisch hinter mir gefahren. Als ich in der Raststätte war, waren die sogar mit auf Toilette, haben das Gespräch mit aufgezeichnet. Dann hatten andere übernommen, mich wieder nach dem Westen gefahren. Das sowas, Telefon überwacht, Hausdurchsuchung gemacht, findest du alles da drin in den Unterlagen.
Aber ist denn nicht irgendwann aus den Unterlagen auch deutlich geworden, dass da eigentlich nichts ist? Oder ist ein Effekt eingetreten, der so ist, dass allein schon die vielen kleinen Beobachtungen, so alltäglich und nichtig sie auch erscheinen mögen, quasi als Beweis dafür dienten, dass da was dran sein muss? Genau, wenn da doch so viele Leute hinterher sind, so viele Leute Protokoll führen, wenn es so viele Berichte gibt, dann muss es Bedeutung haben. Also sozusagen ein Rückschluss.
Wahrscheinlich.
Ein nicht zulässiger, logischer Rückschluss.
So vieles kann man gar nicht nachvollziehen. Aber diese waren die halt. Es gab ja zum Schluss 92.000 Stasi-Mitarbeiter, Festangestellte. Und dann gab es 200.000 IMs, informelle Mitarbeiter. Alleine 20.000 bis 30.000 Westen, die sind ja bis heute nicht mehr alle aufgeklärt. Dann gab es natürlich die vielen Sekretäre, FDJ-Sekretäre, Parteisekretäre, das waren ja alle Staatstreuer. Ja.
Ah.
Das ganze Land war ideologisiert, sonst hättest du keinen Lehrer, nicht im Amt arbeiten können, irgendwas machen können. Wir sind ja aufgewachsen mit einer gespaltenen Persönlichkeit. Die eine wusste immer, was du in der Öffentlichkeit, in der Firma sagen musstest, was du nicht sagen darfst.
Nun kam es also zu diesem Rückfall, der nun auch noch mit Tinnitus einherging. Und dann gab es eine zweite Reise.
Genau, 2007 habe ich angefangen mit Rikscha-Fahren übrigens, 10 Jahre.
Das war noch vor der zweiten Reise.
Vor der zweiten, aber mit dem Tinnitus, ich war in der Charité, da sagt der Arzt, Herr Reis, wir können Ihnen weder medikamentös noch chirurgisch behilflich sein. So, und da stand ich nur da.
Ah.
Und dann hatte ich bei der ersten Reise eine Lehrerin kennengelernt, die war mit dem Fahrrad unterwegs und die erzählte, sie hat sich eine Auszeit genommen, nach 14 Tagen war ihr Tinnitus weg. Und dann habe ich gesagt, das hilft. Und dann bin ich halt 2008 von Oloron Sainte Marie, das ist Frankreich, über die Pyrenäen, bis Santiago, bis Finisterre, das waren 6 Wochen, 1000 Kilometer. Und dort, erst in der 5. Woche, war der Tinnitus an einigen Tagen ganz weg. 5 Wochen hat es gedauert. Bin fast verrückt geworden. Und dann sitze ich irgendwann in so einem, am Weg, da hatte ein älteres Mädchen da so einen Garten, so einen Schrebergarten und Kaffee, ja, und dann hörte ich nur noch das Vögel, Gezwitscher, weiter nichts. Das war für mich wie, als wenn ich neu geboren wurde.
Ja. Also, es gibt auch ein Buch über die Magie des Handwerks, wenn ich jetzt mal ein bisschen vorgreife. Und ich greife jetzt auch mal diesen Gedanken vor, dass die heilende Kraft in der körperlichen Tätigkeit liegt.
Genau.
Also im Pilgern, im Fahrradfahren oder dann im Handwerk.
Genau.
Auch wo die ärztliche Kunst nicht weiterhilft und auch der Therapeut ratlos ist, da hilft dann gar nicht mal so sehr der Glaube, sondern die Betätigung mit dem Körper.
Genau.
Diese Stadtführung mit dem Fahrrad, das war zugleich ein Sportprogramm.
Körperliche Arbeit,
ja,
und geistiges Betätigung.
Ja.
Und man hat Menschen Freude gemacht.
Und da kam es jetzt dazu, womit wir das Gespräch angefangen haben, dass es diese spektakulären Führungen gab mit diesem besonderen Berlin-Flair. Mhm,
Flair.
Genau. Aber die haben sie dann erst recht darauf gebracht, dass sie eigentlich zu wenig wissen. Und dann ging es wieder los mit der Reise in die Vergangenheit, um zu gucken, was gibt es denn da eigentlich alles Wissenswertes?
Mein ältestes Berlin-Buch ist von 1732.
Aha.
Als Beispiel, da habe ich gefunden, 4,5 Seiten haben die damals überlegt, wo der Name Berlin, der Ursprung herkommt. 1732. Und dann höre ich natürlich heute, wir hatten ja damals 750-Jahr-Feier, dass es immer Leute gab, die sagten, ja, das ist der richtige Termin. Das höre ich mir an. Inzwischen bin ich so, ich lasse das stehen, ich akzeptiere, was andere machen. Aber wenn die es um 1700 noch nicht mal wussten, wieso sollen die das heute wissen?
Mhm.
Ja, also so gehe ich an die Sache ran, ich lasse es stehen, betrachte mir das, recherchiere.
Okay, ich stelle mir das so vor. Sie haben diese Führung gemacht und haben gemerkt, eigentlich weiß ich noch ein bisschen zu wenig über diese Stadt. Und dann sind Sie, so stelle ich mir das vor, wie ein als Jäger und Sammler losgegangen durch Flohmärkte, Antiquariate und haben sich alles das zusammengesammelt, was man hier sehen kann.
Genau.
Vor allen Dingen auch Anekdoten über Berlin. Also nicht bloß die politischen Schriften über Berlin, sondern auch das, was in den Magazinen damals stand, der Bär, die Gartenlaube es so gab.
Da habe ich viel recherchiert und viel Originalquellen. Natürlich Berliner Humor habe ich sehr viel. Die Berliner haben ja einen ganz eigenen Humor.
Ja.
Dadurch, dass sie über die Jahrzehnte, Jahrhunderte immer mal besetzt waren, immer sich erweitert haben, es kam immer Neues. Die Hugenotten zum Beispiel, 1690 dann die unter dem großen Kurfürsten hier eingeladen waren. Da sind ja viele auch in Berlin geblieben. Und das war so ein bisschen die Berliner Schnottrigkeit, so wir lassen uns nicht unterkriegen, ja. So dieses Icke, Dette, Kieke, mal Augen, Fleisch und Beine, so ein bisschen das Schnoddrige, das ist so aufgekommen.
Das als Berliner Schnauze gilt.
Das Berliner Schnauze gilt, so einfach so.
Und nicht als besonders charmant.
Genau, nicht unbedingt charmant.
Und nicht als Wiener Schmäh.
Okay. Ja. Es gab in Berlin so eine Figur, eine Kultfigur, Anfang des 19. Jahrhunderts, Eckenstern nannte. Der Eckenstern nannte, der hatte seine Mütze auf, da war die Nummer drauf, die musste sich alles registrieren. Seine Aufgabe war, Frauen die Körbe vom Markt zu tragen oder mal einen Koffer vom Bahnhof, was auch immer. Und er steht so eines Tages da an seiner Ecke und guckt so die Welt. Da kommt eine Frau, so eine Touristin, und fragt ihn auf Französisch, wo komme ich denn hier zum Schloss? Eckenstern schweigt. Fragst du auf Englisch, dann geht der Weg zum Schloss. Schweigt. Und fragst du noch auf Italienisch und dann Spanisch und alles so. Und dann geht's verdrießlich. Und da sagt sein Kumpel, Mensch, hast du gesehen, die Olle konnte 5 Sprachen. Eckenstern nannte, und hat dir das was genutzt?
Ja, gab es denn eine Beliebtheitsliste von Anekdoten? Gab es besondere Witze, die gut angekommen sind?
Ja, ja. So wie Zille natürlich, das war ja der große Mann in Berlin, der so seine Geschichte war, der auch in den Kellerkneipen, wo er gesessen hat und so. Und wo er dann sagte, da sitzt eine Frau, die brauchte 2 Stühle, um da vom Volumen her, dass er da Platz hat, und dann sagt Zille, Mensch, Olli Olle, wie kommst du denn mit dem Gewicht zurecht? Auch sagst du, besser mit 70 Platz als mit 80 vertrocknet.
Ja, gut. Das hat etwas von dem, was man unter Berliner Schnauze sich vorstellt. Es ist ein bisschen vulgär und vielleicht sogar proletarisch, aber es gab ja auch das geistige Berlin. Das Berlin der Humboldts zum Beispiel.
Ich habe da auch Literaturen gefunden. Wir hatten ja die Salonkultur. Das ging Anfang des 18. Jahrhunderts los, also in Frankreich so, die das Zensur um sich griff, und dann fing an, meistens waren es Frauen, gut gestellte, gut situierte, und es gab ja auch viele Frauen, die hochgebildet waren. Ja, und die haben dann in ihren Salons, in ihren Wohnungen, Leute, Gleichgesinnte, eingeladen, Philosophen, Dichter, Schriftsteller, Reisende. Mhm. Das war ja die Zeit, man muss das wissen, ab dem 17., 18. Jahrhundert war ja die Zeit der großen Entdeckung. Man hat immer noch Neues entdeckt. Und da hat man die Leute eingeladen. Und die Leute haben natürlich auch Briefe vorgelesen in den Salons. Es gab so kleine Nippchen, was zu trinken, was zu essen, kleine Häppchen. Und dort hat man Briefe vorgelesen, wurde vielleicht auch ein bisschen getechtelmechtelt, aber das Große war die ganzen Philosophen.
Ja, Alexander von Humboldt hat erzählt von Reisen, hat von den Krokodilen erzählt und Vulkanen. Genau. Und das war ein beliebter Reiseerzähler.
So, und Alexander von Humboldt ist mein großes Vorbild geworden, weil er mehrere Sachen gemacht hat. Erstmal war er ein außergewöhnlicher Mensch. Er war Preuße, er war Deutscher und er war Weltmensch. Er hat mit seinem ganzen Vermögen, hat er alles eingesetzt, um zu forschen. 5 Jahre war er in Mittel-, Süd- und Nordamerika. Fast ein knappes Jahr in Asien, Russland. Und der hat aber eins gemacht. Der hat damals Paris als Zentrum, als Hauptsitz, als er zurückkam von Amerika. Dort konnte er sein ganzes riesiges Material ausarbeiten lassen. Aber irgendwann, 1827, kam er dann nach Berlin. Und dort hat er etwas gemacht, was in der Zeit nicht üblich war. Er hat seine ganze Vorträge, 62 Vorträge, hat er in Berlin, zuerst in der Humboldt-Uni und dann anschließend in der neu gebauten Singakademie, 62 Vorträge halten. Manche musste er sogar 2-mal halten. Und da war es vollkommen egal, ob da die Adligen waren, der Fernreisende oder die Hausfrau oder der Soldat, alle, die Interesse hatten. Und der hatte auch die Gabe, eine Sprache zu sprechen. Denn sein Anspruch war, ganz entgegen den Zeitgeist, Bildung ist fürs Volk gut, was die Akademiker damals gar nicht gut fanden. Die sagten, das Bildung ist nicht fürs Volk, das ist nicht gut. Ja, und der hat das für alle verbreitet.
Ja, man kann vielleicht verstehen, dass Alexander von Humboldt ihr Mann war. Ja, da war das Reisen und das Erzählen davon und Bildung vermitteln so, dass es wirklich für jeden ist.
Ja.
Und frei ist von einem akademischen Dünkel, den sie ja gar nicht erlebt haben. Sie waren ja nicht in solchen Kreisen.
Genau.
So dieses Abgehobene, was das akademische Leben haben kann, das ist an ihnen vorbeigegangen. Oder sie sind dran vorbeigegangen.
Und heute sehe ich das sogar als Vorteil, weil meine Bücher, die schreibe ich nicht als Akademiker, sondern als normaler. Ich habe mein Berlin-Buch so geschrieben, wie ich als Stadtführer zähle. Kurz das wesentliche Anekdote. Ich bin übrigens der Erste nach 200 Jahren, der sich mal dieser Kulturgeschichte, es gibt keinen Aufsatz, keine Doktorarbeit, nichts. Ich habe wie so einen roten Faden, das angefangen von Rabanus Maurus bis Bismarck.
Gut, jetzt haben wir schon die Bücher erwähnt, machen wir es nochmal. Also es gibt dieses Buch, was aus diesen Rundfahrten entstanden ist, wo sie vier Jahre lang Krieg vorher gesammelt haben. Dann gibt es das Buch über die Pilgerreise und dann kommt das Buch über die deutsche Bildung.
Deutschland, ein Volk der Dichter, Denker.
Und Denker. Das ist ein Schnelldurchlauf durch unsere Bildung.
Ja, genau. Weil mein Kenntnisstand war, dass viele merkte, die wissen ja gar nichts mehr. Wenn ich, der nicht akademisch ausgebildet ist. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, da im Buchhandel hatte ich eine Frau, die stand am Bücherstand bei mir und die sagte, sie hat Literatur studiert. Oh, ich sage, da kennen Sie ja bestimmt Professor Gellert. Wen? Professor Gellert, der meistgelesene Autor des 18. Jahrhunderts, Moralphilosoph, Ethik. 3 Jahre hat Goethe bei ihm studiert in Leipzig, den kannte die nicht.
Mhm.
Ich war sowas von baff. Ich habe natürlich hier Professor gesammelte Werke von 1784, gesammelte Werke, alles von ihm.
Mhm.
Ja. Das ist eigentlich das, was ich feststelle, ein Land, das seine Kulturgeschichte nicht mehr wertschätzt. Wo wollen die Wurzeln? Wo sind die Vorbilder?
Ja.
Als ich 1975 dann im Westen angekommen bin, seitdem höre ich jeden Tag neues Erkenntnis über den Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, in irgendeiner Art und Weise, heute noch. Und ich habe mich immer gewundert über Jahrzehnte, warum machen die das? Heute weiß ich das. Auf keinen Fall, um zu bilden. Heute weiß ich, es reicht eigentlich im Grunde genommen einen Tag aus, dann weiß ich das und ich weiß, dieser ganze Krieg und die Gewalt, es ist egal wie, muss ich nicht 10-mal hören, das ist verderblich für jede Gesellschaft. Aber um das besser zu machen, brauche ich Vorbilder.
Ja.
Ich habe in Humboldt Vorbilder gefunden, von Leibniz, Roswitha von Gandersheim, die erste deutsche Dichterin, die um das Jahr 910 heimlich geschrieben hat. Das war ja eigentlich nicht gestattet. Das war die erste deutsche Dichterin. Lernt man nicht mehr. Das sind Leute, die Vorbilder sind. Hildegard von Bingen, die gegen den Widerstand der Mönche damals geschafft hat, ein eigenes Frauenkloster aufzubauen. Die waren eine der universal gebildeten Menschen. Die waren gebildet, gebildet, gebildet. Ein Volk, das keine Vorbilder kennt, nicht Werte kennt, muss man sich nicht wundern, wenn die Leute wählen, die ebenfalls nichts können.
Das haben wahrscheinlich die Hörer die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, dass sie sich überlegt haben, wie ist denn eigentlich unser Bildungsstand heute? Wie sieht es denn in den Schulen aus? Wie sieht es denn mit dem Bildungsstand unserer Politiker aus? Das haben wir wahrscheinlich im Hintergrund immer schon so ein bisschen klingeln lassen, die Frage. Ich habe jetzt eine Frage, was die Tradition betrifft. Ich biete mal 2 Vorstellungen an. Die eine Vorstellung ist die, dass es eine Art Destillationsvorgang ist, wie bei einem Filter, so dass das Gute überlebt und es wird auf das Wesentliche reduziert. Die ganze Redundanz fällt weg. Qualität setzt sich durch. Das ist die eine Vorstellung, dass man denkt, die Zeit wirkt wie ein Filter, wie ein Destillationsapparat, der nur das Gute übrig lässt. Die andere Vorstellung ist die Vergangenheit ist wie so ein Kramladen. Da sucht sich jeder nach dem heutigen Interesse das aus, was einem heute gerade passt, weil es immer der Herren eigener Geist ist, den sie da gespiegelt wiederfinden wollen. Und die suchen sich bloß das aus den alten Sachen raus, was sie denken, dass sie es heute gebrauchen können.
Ich würde da noch eine dritte Möglichkeit. Mein Kenntnisstand ist der, dass alle Jahrhunderte bestimmte Menschentypen hervorbringen. Es gibt immer den Menschen, der herzensgut ist, den Begabten, den Talentierten, der mit Herrschersyndrom ausgestattet ist. Es gibt den Schwermütigen, den Philosophen, Begabten und so weiter, den großen Denker. Die haben wir ja. Ich habe angefangen bei Thales von Milet, das war der erste Wissenschaftler, bekannt. Vornehmlich, weil in dieser Zeit, als er lebte, das Papyrus dann schon verbreitet war und das Griechische so weit entwickelt war, dass die Schrift für alle lesbar war. So, und dass man jetzt die Gedanken der Philosophen, der wissenschaftlichen Erkenntnisse aufschreiben konnte. damit hat sich das erhalten. Man konnte das Wissen vermehren. Und das ging dann weiter von Pythagoras über die ganzen Klassiker, Sokrates, Platon, Aristoteles. Und das setzt sich bei den Römern fort und überall tauchen immer wieder einzelne Leute, die aus welchen Gründen auch immer so ein Machtgehen in sich spüren.
Aha.
Wir bleiben jetzt mal bei den Griechen. Der Alexander der Große, das war einer, der plötzlich aus welchem Grund auch immer, Aristoteles war sein Lehrer und der war mit Homer, sagen, von Troja vertraut und er wollte die Perser aus Ägypten, das hat er auch wirklich geschafft, hat es geschafft, ein Heer zusammenzustellen, ist dann in 11,5 Jahren bis Indien und wieder zurück und auf dem Rückweg ist er gestorben. So, ja, das hat ihn getrieben und er hat das hellenische Reich geschaffen, es gab überall Münzen, die Sprache, das war alles so die Verwaltung, bis alles zusammenbrach. Der nächste war Cäsar. Dann gab es Karl den Großen. Immer wieder bauchte sich das oft, die riesengroße Blase, und dann fiel das wieder zusammen. So pumpte sich die Geschichte und überall tauchten die gleichen Menschen auf.
Das ist so ein bisschen ein Oswald Sprengler-Modell.
Sprenger, der hat das sehr gut beschrieben im letzten Jahrhundert. Und das beweist sich ja auch. Und jetzt plötzlich sehe ich da im 17. Jahrhundert, das Mittelalter wird eigentlich so als dunkel und trüb und grau.
Mhm.
Ist eine vollkommene Fehlinterpretation. Nach meinen Erkenntnissen und nach meiner Recherche, das 1700 war eins der spannendsten. Die Renaissance hat sich gebildet. Der Habanus Maurus hat das Latein wieder lesbar gemacht, dieses Vulgärlatein. Die Kirchen, die Klöster wurden gebaut, es wurden viele Bücher abgeschrieben. Aristoteles und Platon, die ganzen Griechen haben die alles gelehrt. Das gehörte zu deren Grundwissen. Im 9. Jahrhundert, die hatten dann 300 Klöster. Als dann Luther an die Macht kam, gab es schon über 2000 Klöster. Und überall war Bildung drin. So hat sich das Wissen erhalten.
Mhm.
17. Jahrhundert. Obwohl der 30-jährige Krieg so viel Schaden angerichtet hat. Es gab drei Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die sich für die Erhaltung der Literatur und der deutschen Sprache eingesetzt haben.
Fruchtbringenden Gesellschaften.
Fruchtbringende Gesellschaften. Das muss man sich mal vorstellen.
Mhm.
Die drehen sich heute alle im Kram rum. Ich habe den von der Blumengesellschaft angerufen, warum macht ihr denn heute nichts? Naja, alles eingeschlafen.
Ja.
So. Dann gab es den Hugo Grotius, Vater vom Völkerrecht. Danach ihm der Pufendorf, der hier in Berlin auch begraben liegt, hinten. Das war ja auch so ein Ding. Ich lande vor der Nikolaikirche, hier liegt Pufendorf. Wer ist Pufendorf? Wer ist heute noch kaum einer? Natur und Völkerrecht im 17. Jahrhundert, Gleichheit von Mann und Frau in der Ehe muss einen Vertrag geben.
Tja. Und ähnlich ist es mit Wund. Ich wohne ja in der Wundstraße und keiner weiß, wer Wund ist.
Und ich habe da die Bücher.
Da sind die Bücher, ja. Ja, wenn man sie so erzählen hört und wenn man sie so sprudeln hört, kann man sich ganz gut vorstellen, wie diese Stadtführungen so waren. Ja, da kann man sich wirklich vorstellen, dass man da einiges von mitkriegen konnte. Und wir haben vorhin schon das Stichwort erwähnt, dass es Salons gab in Berlin und dass es eine gewisse Salonkultur gab in Berlin. Und die gab es auch bei Ihnen. Sie haben dann auch eine Zeit lang in Berlin gelebt und selber Salons gemacht. Keine Führung, sondern ja, Salons.
Mein Hobby ist Kochen und Backen.
Aha.
Ich backe ja jedes Jahr immer so 30 Weihnachtsstollen, die ich dann verschenke.
Mhm.
Ach so, was eigentlich war, als ich 2001 zurückkam nach Berlin, meine Freunde waren alle noch da für mich.
Aha.
Ich hatte mein Vermögen verloren. Ist eine lange Geschichte. Im Pilgerbuch ist das alles beschrieben. Da dachte ich, das Leben ist ja keine Einbahnstraße. Ich sage, ich kann aber eine Freude machen. Da habe ich angefangen, Orangenmarmelade selber zu machen, die habe ich verschenkt.
Mhm.
Und dann habe ich angefangen, pass auf, ich kann dich nicht zum Essen einladen, aber jeder bezahlt 15 Euro. Da gibt es ein Glas Sekt, da eine schöne Suppe vorweg, dann gibt es einen Hauptgang, Ente oder Gans, alles selbst gemacht anschließend. Ein Dessert, dazu selbstgemachten Wein manchmal und immer Kultur. Ich hatte meine Sängerin da, jemand spielte Akkordeon. Und dann habe ich natürlich oft Fragen gestellt. So, ja, Sie kennen das, dass es immer Leute gibt, die dominant sind und irgendwo denken, sie müssen sich da als Platzhirsch. Da habe ich Fragen gestellt, das werde ich nicht vergessen, wir waren 15 Leute die Runde.
Mhm.
Freundschaften sind ja wichtig. Alle paar Wochen trifft man sich, man nimmt am Leben der anderen teil. Und um mehr von euch zu erfahren, würde ich gerne mal wissen, 3 Glücksmomente von euren Lebens.
Mhm.
Und das war spannend. Das war sowas von spannend. Jeder hat dann überlegt, die Geselligkeit weg von der Politik, sondern einfach das normale Leben, das Kulturleben. Vielleicht mal wieder tanzen, vielleicht einfach nur über etwas reden, nur nicht über Politik, Krankheiten und Religion. Denn da wird man nicht klüger dabei.
Mhm.
Aber zu hören, was war das schönste Urlaubserlebnis? Ja. Was war das erste Geschenk, das dich begeistert hat? Was war dein erstes Weihnachten? Alles solche Fragen. Das habe ich sogar später immer gemacht beim Skifahren irgendwo, beim Wandern. Man saß mit Leuten einfach mal, darf ich eine Frage stellen? Die glauben gar nicht, wie spannend das ist, was da für Antworten kommen.
Und das hatten Sie von Sokrates gelernt, oder?
Gib den Menschen mehr, als sie erwarten.
Mhm. Ja, und frage sie nach wesentlichen Dingen.
Das ist eigentlich das. Und vor allen Dingen eins, und jetzt kommt das Spannende, nachdem die rum waren, 15 Leute, ich sagte so, drei Glückswünsche. Was ist denn allen gemeinsam? Und sie alle ratlos. Es hat nichts gekostet. Ich habe eine schwere Krankheit überlebt, mein erstes Kind geboren.
Der Tinnitus war weg.
Die Frau des Lebens kennengelernt hat und sowas. Alles, das waren alles so Momente. Es hat alles nichts gekostet. Und dann überlegt man, wie, was die Leute alles machen, um glücklich jagen, dem Glück hinterher.
Ja, ich stelle mir das vor wie eine, wenn es gut läuft, ideale Mischung, wo in dem Salon das zusammenkommt, was jetzt auch später in dem Buch, was wir schon immer wieder erwähnt haben, die Magie des Handwerks, wo ein bisschen was Handwerkliches dabei ist, was Körperliches dabei ist. Man muss nicht nur Fahrrad fahren oder Pilgern sein, es kann eben auch Essen sein. Und man kann in dem Salon ein Gesellschaftserlebnis haben, das man gleichzeitig verbindet mit diesem Ideal von Wilhelm von Humboldt, nämlich dem Ideal von Freiheit und Einsamkeit.
Genau.
Was ja für den echten Forscher, der sich vorurteilsfrei an die Arbeit macht, gilt, dass er in Freiheit und in Einsamkeit der Sache sich gegenüberstellt. Das kann man jetzt so verbinden mit diesem Salon, der eine ganz eigene Art von Intimität schafft. Ja, und dieses Handwerk, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Magie des Handwerks, das ist auch die Stelle, wo wir angekommen sind. Hier, wo ich bin, wo ich Sie besucht habe, sehe ich die Handwerkskunst. Sie wohnen ausgerechnet an einer Straße, die Meisterstraße heißt. Hier wohnt nicht nur ein Mensch, der Bücher liest, hier wohnt auch jemand, der bastelt. Das soll jetzt nicht abwertend klingen. Also hier wohnt jemand, der sich selber seine Einrichtung schafft, der selber die Terrasse ausbaut und selber kocht und selber das verbindet, das Körperliche mit dem Geistigen. Na, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja.
Ja, und hier könnten dann auch kleine Salons stattfinden, wenn es nicht so abgelegen wäre, nicht?
Und dafür habe ich ja 4 Zimmer, also 8 Leute, die man hier einladen könnte, wo man sowas anbieten kann. Ich habe ja eine Backhütte, dass man selber eine Pizza im Backofen macht, eigenen Wein, selber Marmeladen und jeden Tag Eier, frisch gelegte Eier. Ich habe eigene Hühner.
Na, Herr Friedhelm Reiß, ich danke sehr für dieses Gespräch und sehr für diese Reisen durch innere Welten und äußere Welten. Schönen Dank.
Gern geschehen.
Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in dieser Art gibt es auf Kontrafunk an jedem Donnerstag neu um 20 und um 23 Uhr und in der Wiederholung am Freitag um 11 und um 16 Uhr. Die Sendungen werden außerdem als Podcast zur Verfügung gestellt, sodass Sie die nachhören können, wenn Sie Zeit haben. Diesmal war ich auf Besuch bei Friedhelm Reiß, der seinerseits viel auf Reisen gewesen ist. So sind dann auch seine Bücher entstanden, etwa Berlin, Geschichten und Anekdoten, 800 Jahre deutsche und Berliner Historie. Dieses Buch will ich ausdrücklich empfehlen. Auf jeder Seite befinden sich Abbildungen, historische Ansichten. Es liegt sogar ein Faltplan für einen Rundgang bei. Es ist kein akademisches Buch, auch wenn es fundiertes Wissen enthält, man merkt, dass hier jemand schreibt, der sich an jedermann wendet und auch einen Draht hat zu den volkstümlichen Scherzen und Witzen, die auch zu Berlin gehören. In seinem Buch Pilgerschaft zwischen Strafanstalt und Sternenfeld erzählt er vom Grauen der Verfolgung durch die Stasi, über das er überhaupt erst reden konnte, als er auf dem Jakobsweg gelernt hatte, mit seinem Trauma umzugehen. Und auf der Pilgerreise hat er gelernt, dass die einzig richtige Art, mit dem Hass, den er immer noch in sich trug, umzugehen, darin besteht, seinen Peinigern zu verzeihen. Die Bücher von Reiß sind nicht nur prall gefüllt mit Wissen, sie sind sehr persönlich. Sie erzählen von der Kraft, die er in der europäischen Kultur und Überlieferung gefunden hat, als ihm in der Haft klar wurde, dass er ungeschützt einem Machtapparat ausgeliefert war. Und dann hat er Schutz, ja geradezu Rettung gefunden in dem Schatz der großen Bildungsgüter und in den Vorbildern, die er da entdecken konnte. Dieses Wissen gibt er nun weiter in seinem Buch Deutschland, ein Volk der Dichter und Denker, ein verborgener Schatz und Vorbilder deutscher Geschichte aus der Zeit von 800 bis 1871. Ebenso mit dem kommenden neuen Projekt Die Magie der Hände, eine Wertschätzung des Handwerks. Also halten Sie Ausschau nach ihm und nach seinen Büchern. Friedhelm Reiß ist eine eindrucksvolle Persönlichkeit, der die deutsche und die europäische Kultur tatsächlich liebt und da Hilfestellungen gefunden hat, die ihm womöglich das Leben gerettet haben. Auch aus der Musik hat er eine Kraft herausgehört, den Geschmack von Freiheit, sei es bei den Beatles oder bei Beethoven, und großen, kraftvollen Stücken, wie dem ersten Klavierkonzert von Peter Tschaikowski in B-Moll, mit dem diese Sendung ausklingt. Damit verabschiede ich mich. Herzlich, Ihr Bernhard Lassan.